Edmund. Seid ihr alle wach? Sonst werdet ihr es noch. Wir haben ein spannendes Thema, das habe ich mir nicht selber gegeben. Und wenn man sich dann da rein vertieft, ja, dann kommt man manchmal auf die Welt. Gottes Wort ist gut. Es gibt Leute, und ich habe auch mal zu denen gehört, nach ein paar Jahren Christsein habe ich gedacht, jetzt habe ich es verstanden. Und je mehr ich Gottes Wort studiere, merke ich, ich habe überhaupt nichts verstanden. Es gibt noch so viel Land einzunehmen, und das ist faszinierend. Wir haben ja dieses spannende Thema, wo es um unsere Identität geht. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind und was Gott über uns sagt. Und da sind wir heute bereits schon am zweitletzten Thema angelangt. Und da, es wurde ausgeschrieben, dieses Thema mit den Worten, im Triumphzug umhergeführt. Ich weiß nicht, wer wie viel davon versteht. Ich möchte das versuchen einleiten und dann gleich einen neuen Titel geben. Der Gedanke kommt aus 2. Korinther 2,14. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Da gehen wir zurück in die römische Zeit und wir wissen, dass nach einer gewonnenen Schlacht es Sitte war, dass die römischen Heerführer zusammen mit ihren Soldaten in einem Triumphzug durch Rom gezogen sind. Wer schon mal in Rom war, der merkt, diese Kulisse ist da recht gut nachgestellt. Und was haben die da getan? Die haben die Siege publiziert. Und lebend gebliebene Gefangene wurden in diesem Triumphzug durch die Straßen mitgeschleift, brutal gedemütigt. Und man hat so einfach triumphiert und gesagt, unser römisches Heer hat wieder einmal gesiegt. Unsere Mannen haben da große Widerstände überwunden und haben Schlachten gewonnen. Und das war ein unglaubliches Spektakel. Das war eine unglaublich brutale Kultur. Und während dieser Zeremonie, wo dort auch diese Feinde gedemütigt und auch noch umgebracht wurden, wurde immer wieder auch Räucherwerk einfach entzündet, sodass die ganze Stadt erfüllt gewesen ist von diesem Wohlgeruch, der an diesen Sieg erinnern konnte. Und das schmeckte man auch noch in den folgenden Tagen. Und der Gedanke von diesem Triumphieren gibt uns auch 1. Johannes 5,4. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt oder er überwindet die Welt. Und diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Es geht um Triumphieren, das ist dieses biblische Grundmuster. Aber in den Vorbereitungen habe ich doch gedacht, ich sollte einen passenderen Titel finden, der in unserem Herzen dann auch lebendig bleiben wird. Und so habe ich das heutige Thema so überschrieben: Meine Identität in Jesus, berufen zum Überwinden, Siegen und Herrschen mit ihm. Wow, das ist unsere Identität. Und je länger ich heute Morgen spreche, werdet ihr merken, diese Identität ist nicht etwas, das gedacht ist für unser Leben hier auf dieser Welt, sondern es bestimmt vor allem unsere Ewigkeit. Ein unglaublich spannendes Thema. Als wiedergeborene Menschen haben wir ein unglaubliches geistiges Potenzial erhalten von Gott. Und dieses Potenzial soll sichtbar werden in dieser Welt, aber vor allem zur Entfaltung dann kommen in der zukünftigen. Leider haben wir nicht verstanden, was unser Lebensstil immer wieder demonstriert, dass wir dieses Potenzial auch nur annähernd verstanden haben. Und ich möchte beginnen mit Johannes dem Täufer. Habt ihr schon mal nachgedacht über diesen Johannes der Täufer? Eine interessante Geschichte, eine starke Geschichte. Johannes der Täufer hat es geschafft, ganze Scharen anzulocken. Wohin? in die Wüste, an den Jordan, dort, wo es nichts hatte. Scharen, sie sind alle gekommen. Die Soldaten, die Sünder, die Zöllner und sogar die religiöse Obrigkeit von Jerusalem ist tagelang marschiert, um diesen Johannes zu sehen. Und der Johannes der Täufer, der hat sich nicht nur komisch gekleidet, sondern der war in seinem Wesen wie so eine raue, saure Zitrone, oder? Da hat den Leuten ihre Sünden groß gemacht und hat vom kommenden König und Messias gesprochen. Und die meisten Leute, mit Ausnahme der religiösen Obrigkeit, hat sich taufen lassen, hat ihre Sünden bekannt, wow! Woher hatte Johannes diese Autorität, diesen Magnetismus? Wie hat er es geschafft, dass die Leute zu ihm gekommen sind, um so eine Botschaft von ihm zu hören? Und Jesus hat selbstverständlich zu seinen Jüngern gesprochen über Johannes den Täufer. Und da steigen wir jetzt ein. Und so hat Jesus gesagt in Lukas 7,24, als die Boten des Johannes wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, hatte gefragt. Als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt, fragte er sie, ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt, einen Propheten, ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Und ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Und doch ist der Geringste im Reich Gottes größer als er. Woher kommt diese unglaubliche Aussage von Jesus? Doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als Johannes der Täufer. Warum ist der größte Prophet im Alten Testament, Jeremia und all die eingebunden, wieso ist ein Christ größer als so ein riesiger Prophet? Ich möchte das nur kurz erklären, weil wir andere Schwerpunkte haben. Keiner hatte einen wichtigeren Dienst als er, der den Messias angekündigt hatte, der das Volk auf den König vorbereitet hatte. Und dennoch gehörte der Johannes zu einer Ära der Vorbereitung. Weil Jesus noch nicht gestorben und auferstanden war, konnte Johannes auch noch nicht von Neuem geboren werden. Es fehlte ihm diese Sohnschaft Gottes und die direkte Innewohnung des Heiligen Geistes, die Menschen erleben können, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser annehmen und als Folge eine Wiedergeburt erleben. In dem Reich, das mit Jesus angebrochen ist, sind alle Untertanen was? Söhne und Töchter Gottes. Und auf ein Vielfaches privilegierter als der größte Prophet im Alten Testament. Sie besitzen ein neues Herz. Und Gottes Geist wohnt ihnen als ein Geist der Kraft, als ein Geist der Disziplin, als ein Geist der Liebe. Sie können das erleben, wovon die Propheten höchstens gepredigt haben. Sie sind Braut, sie sind Familie Gottes. Sie sind über die Maßen Geliebte und sie sind Verherrlichte. Und deswegen ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als Johannes der Täufer. Und wieso verstehen wir das nicht? Wir sind berufen, mit Jesus zu überwinden, zu siegen, zu herrschen in alle Ewigkeit. Und wisst ihr, wenn wir keine Offenbarung haben über die göttlichen biblischen Wahrheiten, wenn wir die Dinge nur mit unserem Verstand anschauen, was geschieht dann? Dann geht es uns zum Beispiel wie Johannes, dass wir mit unserem menschlichen Geist versuchen, geistliche Dinge zu verstehen, und da kommen Zweifel in uns her. Der Johannes hatte viele Probleme. Eines der Probleme, die Johannes zum Beispiel hatte, war, er interpretierte eine Bibelstelle, die wir alle auswendig kennen, aus Jesaja 61, mit dem menschlichen Verstand. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Halleluja! Das ist das Resümee des Dienstes des Messias. Und der Johannes kennt diese Stelle und schmort im Gefängnis. Und er sagt sich, wärest du der wahrhafte Messias, dann wäre ich jetzt nicht ein Gefangener hier. Verstehen wir das? Das geschieht uns jedes Mal, wenn wir Wort Gottes mit unserem Verstand alleine versuchen. Und deswegen sind Zweifel in ihm hochgekommen. Er hat zu Jesus geschickt, bist du der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus hat keine Argumente gebracht. Er hat Zeugnisse in dieses Gefängnis von Johannes gebracht. Menschen, die gesagt haben, was der Messias tut, wie da Zeichen und Wunder geschehen, Heilungen und Dinge, die noch nie im Alten Testament geschehen sind und die diesen Messias bestätigten. Aber merken wir müssen Gottes Wort nicht nur mit dem Verstand erfassen, wir brauchen Offenbarung, darüber haben wir einmal gesprochen. Wir müssen verstehen, sonst kommen wir nur über die natürliche Ebene. Aber Gott will uns Offenbarung schenken. Er möchte, dass wir die Dinge mit seinen Augen sehen. Und er möchte, dass wir eintreten in unsere volle Berufung. Und wir werden sehen, diese Berufung für uns ist zu überwinden, zu siegen und zu herrschen. Doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als Johannes. Und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Möge Gott uns den Verstand öffnen, dass wir erkennen, was für ein gewaltiges Potenzial wir bei der Wiedergeburt bekommen haben. Und da gibt es ein paar Dinge, die wir verstehen müssen. Und das Erste, das wir verstehen müssen, ist, dass Gott durch die Wiedergeburt beabsichtigt, seinen ursprünglichen Plan mit dem Menschen wiederherzustellen. Hast du das gewusst? Was ist denn sein ursprünglicher Plan für den Menschen? Sein Plan war, dass der Mensch, der nach seinem Bild erschaffen ist, über die ganze Erde herrschen sollte. Gott hat den Menschen im Himmel erschaffen, hat ihm auf der Erde einen Körper gegeben, der unsterblich ist, der unvergänglich war. Und nun sollte der Mensch über der Erde herrschen. Gottes Idee war, dass dadurch die Kultur des Himmels sich auf der Erde ausbreiten würde. Und dann hat der Mensch gesündigt. Und dieser Plan Gottes ist komplett durcheinander gekommen. Nach dem Sündenfall ist der Mensch dem Feind Gottes, dem Teufel ähnlich geworden, und er hat seine Natur angenommen. Und da gab es keinerlei Regieren des Menschen mehr, sodass die Kultur des Himmels hätte sichtbar werden können auf Erden. Im Gegenteil. Die Kultur des Teufels offenbarten sich, wie wir das um uns herum sehen können, wenn wir die Nachrichten anschauen. Aber Gott ist immer ein Gott, der wiederherstellt. Und schaut euch mal diese gewaltige Verheißung an da. Psalm 33, 11. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Gott wollte, dass der Mensch herrscht, hat nicht funktioniert. Aber Gott hat einen Plan, dass das wieder so weit kommt. Und mit dem Erlösungswerk von Jesus ist es nun wieder möglich geworden, dass der Mensch mit der Neugeburt wieder das Bild und die Ähnlichkeit Gottes bekommt. Er bekommt eine völlig neue Identität. Sabine hat darüber berichtet. Und nun ist es Gottes Willen, dass der Mensch, in dem nun wieder Gottes Bild sichtbar werden kann, wieder zu herrschen beginnt, wie das schon immer sein ursprünglicher Plan war. Und so sind wir berufen, in unserem Leben zu überwinden, zu herrschen und mit Jesus zu regieren bis in alle Ewigkeit. Amen. Und wo beginnt das? Regieren? Natürlich über die Ehefrau, oder? Zuerst über unser eigenes Leben. Und dann schauen wir mal Gottes endgültigen Plan an. Offenbarung 15. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott und sie werden über die Erde herrschen. Wow! Hast du gewusst, dass das deine Berufung ist? Ja, das ist gut, dass wir uns heute mit dem beschäftigen, oder? Hebräer 2,5 sagt, Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unseren Verkündigungen geht, nicht den Engeln unterstellt, sondern seinen Söhnen und Töchtern. Wow! Oder wir nehmen 1. Korinther 6. Da sagt der Paulus, wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Ein paar Kiefer sind schon ganz am Boden unten. Verstehen wir das? Gott möchte seinen ursprünglichen Plan wiederherstellen. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Du bist berufen, König und Priester zu sein. Aber ihr glaubt es noch nicht. Halleluja. Ist doch wunderbar, oder? Tönt doch super, oder? Wir sind berufen, eine Krone zu haben, König und Priester zu sein. Halleluja. Ja. So einfach ist jetzt die ganze Geschichte nicht. Da gibt es einige wichtige Dinge, die wir beachten müssen. Gott erwartet von seinen Söhnen und Töchtern als Repräsentanten seines Reiches den Wunsch und die aktive Bemühungen, damit sein Bild in ihnen immer mehr sichtbar wird. Wow. Verstehen wir? Wir brauchen Offenbarung über dieses Potenzial, das Gott bei der Wiedergeburt in uns hineingelegt hat. Dieses Bild wird in uns sofort zuteil bei der Neugeburt, aber dann gibt es einen Prozess, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich hoffe, dass wir alle in diesem Prozess stehen. Und wer bestimmt, wie schnell dieser Prozess, diese Verwandlung ins Bild Jesu geschieht? Das bestimmen vor allem wir. Wie gut wir da mitmachen, wie wir das wünschen, wie wir bereit sind. Genauso wie ein neugeborenes Kind, sagt Petrus in 1. Petrus 2,2, auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst. Wir wachsen also heran. Da soll sich was heranbilden. Und kommt das automatisch? Nein. Der Petrus sagt, wir sollen begierig sein. Wow. Hä? Begierig? Wenn du so einen richtigen Bärenhunger hast, oder? Boah, da kann dich nichts mehr aufhalten. Und Gott erwartet von uns, dass diese Ebenbildlichkeit Gottes, dass diese Jesusähnlichkeit jeden Tag in uns zunimmt. Und je mehr sie zunimmt, desto mehr freut sich meine Frau. Halleluja. Römer 8, 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das ist deine größte Berufung auf dieser Welt, dass du umgestaltet wirst in dieses Bild von Jesus. Wow, weißt du, wie das war, Jesus zu begegnen? Das war unglaublich. Und wenn Menschen mir begegnen, dann sehen sie da eine Kante, hier eine Kante und immer normalen, oder? Aber verstehen wir haben diese hohe Berufung und Gott erwartet, dass wir da mitmachen. Dass wir uns ihm hingeben, dass wir sagen, Herr, verändere uns. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen da mitzuarbeiten und vor allem die Bereitschaft braucht es. Und dann drittens erwartet Gott von seinen Söhnen und Töchtern als Repräsentanten seines Reiches laufend Gehorsam und Treue. Jetzt wird es immer besser, oder? Doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als Johannes der Täufer? Frage. Ja, wer ist denn der Geringste im Reich Gottes? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden. Und Jesus erklärt uns selber, wer der Geringste ist im Reich Gottes. Matthäus 5,19. Wer darum eines dieser Gebote und wer es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmel als der Geringste. Wow, ist ein interessantes Bibelstudium heute Morgen, oder? Wir sehen hier also, dass unsere Größe im Reich Gottes einen direkten Zusammenhang hat mit unserer Treue und mit unserem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Mögt ihr euch erinnern? Letztes Mal haben wir über dieses Erbe gesprochen. Und da haben wir bereits gesehen, es wird Unterschiede geben im Reich Gottes, weil Gott ein gerechter Gott ist. Nicht alle werden die gleiche Position haben im Himmel. Nicht alle werden die gleichen Aufgaben haben. Nicht jeder hat die gleiche Autorität. Wer aber meine Gebote tut und befolgt und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Nebenbei bemerkt die Reihenfolge, die da die Bibel klar beschreibt, die Jesus hier erwähnt, ganz seinem Lebensstil entsprechend, den wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 1,1 lesen können. In meiner ersten Schrift habe ich alles berichtet, was Jesus tat und lehrte. Zuerst tun und dann lernen. Nicht befehlen, nicht sagen, wie es ist und dann irgendwie nicht danach leben. An was sieht man also, wie viel Offenbarung wir tatsächlich über das Reich Gottes haben und wie stark wir in diesem Reich leben? Sieht man es an einem eloquenten Bibelwissen? Sieht man es daran, wie gut wir biblisch argumentieren können? Wir haben es gelesen. Wahre Offenbarung über das Reich Gottes zeigt sich klar darin, wie treu und wie gehorsam wir dem Wort Gottes gegenüber sind im Alltagsleben. Wow. Was zählt dann im Reich Gottes? Es zählt allein der Wille des Königs. Wenn du den Willen Gottes kennst, musst du zwangsläufig für gewisse Dinge dich zu schließen beginnen. Offen zu sein für irgendeine Sache, die dem Plan Gottes nicht entspricht, das ist Rebellion Gott gegenüber und bedeutet nicht festzustehen in der Wahrheit. Und Gott möchte, dass du feststehst, Gott möchte, dass du stabil bleibst. Und wir haben es gelesen von unserem Bibeltext, dass im Reich Gottes Treue und Gehorsam sehr groß geschrieben werden, auch wenn man in der heutigen Zeit des Wohlfühlevangeliums kaum mehr darüber spricht. Und ich predige lieber eine andere Botschaft. Aber heute ist jetzt das gekommen und kann auch nichts dafür, oder? Und ich möchte es mal so formulieren. Der himmlische König hat in seinem ewig gültigen Wort die Kultur, die in seinem Reich gilt, oft glasklar und unmissverständlich dargelegt. Und sein Wille gilt. Ich möchte einige Beispiele weitergeben. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. Das ist ein Teil seiner Kultur. Jesus hat nicht gesagt, geht hin, wenn ihr Zeit habt. Oder geht hin, wenn ihr Geld habt. Oder geht hin, wenn es euch passt, geht hin. No discussion with the King. Oder hat gesagt, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Ist ihm egal, wenn wir darüber diskutieren. Aber sein Wille ist klar definiert worden. Das Wort Gottes, diese Kultur, die ist nicht so wässrig, wie sie in unserer Zeit verwässert wird. Die Bibel spricht davon, dass zum Beispiel Sexualität im geschützten Rahmen ausgelebt werden soll, als ein großes Geschenk Gottes, dort wo ein rechtsgültiger Ehebund besteht. Die Kultur des Himmels, dargelegt vom König. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wow! Nicht, wenn ihr Lust habt, falls ihr das auch gut findet, sondern das ist Kultur des Himmels. Und das ist ganz wichtig. Wer darum eines dieser Gebote und wer es das Geringste für ungültig erklärt oder nicht auslebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Verstehen wir, fassen wir auf, wenn wir beginnen, über Dinge zu philosophieren und zu denken, das dürfen wir tun. Aber Gottes Wort, gewisse Dinge, da gibt es keine Kompromisse. Und auch diese klar dargelegten Dinge waren keine gut gemeinten Ratschläge, sondern sie waren klare Anweisungen des Königs der Könige. Und wenn wir groß sein möchten im Reich Gottes, dann geht es darum, diese Dinge umzusetzen mit Gottes Hilfe. Wer darum eines dieser Gebote und wer es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Ein anderes Thema, da kann ich mir heute jetzt schön die Finger verbrennen, oder? Ist zum Beispiel der Umgang mit der Sünde. In der Zeit des Wohlfühlevangeliums ist man da sehr tolerant geworden. Da spricht man von dieser Hypergnade. Aber die Bibel, die Kultur des Himmels ist definiert, denn Gott ist ein heiliger Gott. Und deswegen sagt zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 12,4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Da gibt es Leute, die sagen, es ist doch nicht so wichtig, wenn ich sündige. Ich kann ja Gott um Vergebung bitten, er ist ein gnädiger Gott. Passen wir einfach auf. Gott erwartet, dass wir uns verändern. Und in ihm ist keine Sünde. In ihm ist keine Finsternis. Er ist rein und hell. Und durch seine Kraft sollen wir verwandelt werden in sein Bild. Und da sehen wir auch in den Sendschreiben, wie 6-mal in Offenbarung Kapitel 2 und 3 Jesus auf diese Dinge unseres wunderbar herrlichen Erbes hinweist, die wir wann bekommen? Wenn wir überwinden. Wow. Was sollen wir werden? Wir sollen werden wie Jesus, oder? War Jesus toll oder war er nicht toll? Ich sag dir, wenn Jesus deinem Nachbar begegnet, dann haut es ihn aus den Socken, oder? Und das soll geschehen, wenn er dir begegnet. Und darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Ja, wie hat dann Jesus gelebt auf dieser Welt? Er war gehorsam und gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wow, sind wir auch bereit, gehorsam zu sein, jeden Preis zu bezahlen, der gefordert wird? Verstehen wir das? Gott beabsichtigt also, dass wir durch die Wiedergeburt befähigt werden, seinen ursprünglichen Plan mit dem Menschen wiederherzustellen. Der Mensch ist berufen, er hat diese unglaubliche Berufung, erschaffen zu sein nach Gottes, nach Bild von Jesus, und er soll über die Erde herrschen. Und damit das geschehen kann, dass du und ich herrschen kann, braucht es einen aktiven Willen, eine Bereitschaft, dass dieses Bild von Jesus mehr und mehr und mehr in mir offenbar wird. Und das geschieht, indem wir Gott treu sind. Das geschieht, indem wir Gottes Wort gehorsam sind. Und das ist Gottes Plan und unsere Berufung für unser Leben, mit ihm zu leben und mit ihm zu herrschen bis in alle Ewigkeit. Wow! Und wo beginnt das nochmal? In unserem Leben, oder? So, heute schocke ich euch, ich weiß es, mach nichts. Ja, muss man auch gleich auch bringen. Nun haben viele Christen ein völlig falsches Verständnis für den Plan Gottes, für sie, für die Ewigkeit. Und ich spreche da von mir, ich habe lange so gelebt. Aber hört das genau. Sie meinen, Gottes Plan für die Gemeinde ist es, Menschen aus der Welt zu retten und sie dann ins Paradies zu bringen. Aber hört, das Paradies ist nur so ein kleiner Zwischenstopp für die Gläubigen und niemals ein Endziel. Ich muss dich enttäuschen. Wäre das Paradies dein Endziel, dann bräuchte Gott sich nicht einmal mehr bemühen, dich von den Toten auferstehen zu lassen und dir einen unvergänglichen, unsterblichen Auferstehungsleib zu schenken. Aber du musst unbedingt von den Toten auferstehen. Du musst unbedingt einen verherrlichen Auferstehungsleib bekommen, weil das Paradies nicht dein Endziel ist. Gott hat einen viel größeren Plan mit dir. Und die Endstation, die Gott für dich vorgesehen hat, ist vielmehr, dass du mit ihm lebst und dass du mit ihm regierst bis in alle Ewigkeiten. Auch wenn wir das nicht ganz verstehen können, wie das gehen wird. Was haben wir gehört? Gottes Siege am Schluss kommen so, wie er sich das am Anfang vorgenommen hat. Und so lesen wir in Offenbarung 21. Danach sah ich was? Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht die Wohnung Gottes jetzt bei den Menschen, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Wir sollten jubeln. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Aber als Gläubige haben wir oft so diese falsche Paradiestheologie. Ja, jetzt bin ich von neuem geboren worden, jetzt bin ich gerettet. Jetzt gehe ich dann in den Himmel. Und bis es soweit ist, gehe ich treu in die Gemeinde. Und wärme meinen Stuhl auf in der Gemeinde, bis ich sterbe. Hey, aber Gottes Plan für dich ist viel, viel, viel größer, als dich nur in den Himmel zu bringen. Und wisst ihr, das Problem ist mit unserer falschen Vorstellung vom Himmel, da sind wir nicht mehr motiviert zu wachsen. Da sind wir nicht mehr motiviert, in das Bild Jesu zu verwandelt zu werden. Da sind wir nicht motiviert, gehorsam und treu Gottes Wort gegenüber zu sein. Mit so einer falschen Paradiestheologie, oh, ich bleibe Jesus treu und gehe dann ins Paradies. Da bleibt kein Platz für den Gehorsam. Da bleibt kein Platz, dass wir umgestaltet werden ins Bild Jesu. Da bleibt kein Platz für die Heiligung zum Beispiel. Aber Gott will, dass du ihm ähnlich wirst und dass du mit ihm regierst. Halleluja. Gott hat dich berufen, Priester und König zu sein. Oh, ich war ein müdes Halleluja, Halleluja. Wozu dient denn ein König? Dass er eine nette, schöne Krone auf dem Kopf hat, oder? Und so ein bisschen sagen kann, ich bin der König jetzt, oder? Die Krone wird dir geschenkt, dass du regieren kannst. Wow! Aber damit du regieren kannst, musst du unbedingt wachsen und dich mit Ausdauer und Disziplin trainieren. Ich sag's mal mit ein paar krassen Worten. Ich weiß, heute schieße ich vielleicht über sie. Aber Gott hat sich alles andere als ein Kinderheim von unmündigen Gläubigen vorgestellt im Himmel. Er hat sich vorgestellt, dass er im Himmel Könige und Priester begegnet, die mit ihm regieren werden. Und verstehen wir, dass das eine ganz andere Sicht ist der Dinge. Die Absicht Gottes für dich ist, dass du wächst. Bleib niemals stehen. Überwinden, das tönt so toll, oder? Ich möchte dir einfach mal sagen, versuche nicht, aus deiner eigenen Kraft zu überwinden, zu siegen und zu herrschen. Es gibt Christen, die brauchen das halbe Leben, bis sie das feststellen. Es geht nicht. Aber Gott lädt dich ein, aus der Gnade zu leben. Gott lädt dich aus seinen Ressourcen zu leben. Und das heißt ganz konkret, dass ihr vielleicht am Morgen sagen, Jesus, ich stehe vor einem neuen Tag. Du siehst, ich habe da ein Problem. Du siehst, ich habe da ein Begehren. Ich habe da eine Versuchung. Ich kann dem nicht widerstehen. Aber Herr, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Du hast gesagt, es ist vollbracht am Kreuz für mich. Mit dir bin ich mehr als ein Überwinder. Gib mir die Kraft zu überwinden, denn alleine schaffe ich es nicht. Das ist ein anderer Ansatz, als dass ich sage, jetzt bin ich schon 10 Jahre gläubig, ich weiß dann schließlich, wie das geht. Oder? Du wirst es nicht schaffen. Und wir werden die Siege Gottes erringen, indem wir uns auf ihn stützen, indem wir aus seiner Gnade leben, indem wir anzapfen an den himmlischen Ressourcen. Herr Jesus, ich habe so viele Kanten und Ecken, bin manchmal so wie ein Kaktus, so ein stachliger. Jesus, verändere mich. Wenn du das jeden Tag, jede Woche betest, oh, ich sag dir, dann beginnt Jesus etwas Wunderbares zu tun. Wir sind berufen zu überwinden, zu herrschen, mit Jesus zu regieren und das beginnt zuerst in unserem Leben. Und was wird am Schluss sein? Offenbarung 21,7. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gott wird wieder auf die Erde kommen und inmitten seiner Familie wandern. Weißt du, wie? Wow! Und sein Reich wird kein Ende haben. Aber eines ist klar. Es werden die Sieger und nicht die Verlierer sein, die am Schluss regieren werden. Machen wir uns keine falschen Vorstellungen. Gott traut jedem von uns gewisse Schwierigkeiten, Anfechtungen und Situationen zu, die uns nicht gefallen. Aber er traut uns das zu, so viel wie es für jeden geht, damit wir zusammen mit ihm lernen zu überwinden, lernen zu herrschen. Und wenn wir diese Übungen ausschlagen hier auf dieser Erde, dann glaube ich nicht, dass eines Tages uns Gott über Größeres setzen wird im Himmel. Offenbarung 3,21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Hey, jetzt wird es immer besser. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wow, Gott hat einen Thron sogar noch für dich berufen, bereitgestellt. Wozu dient der Thron? Damit du regierst und herrschst. Gott hat sich dazu erschaffen und wiedergeboren und berufen. Wow! Und deswegen diese paar Jährchen, die wir auf dieser Welt sind, sind wir vorbereitet auf diese himmlische Aufgabe. Und schlag diese Übungsplätze nicht aus, die Gott dir zutraut. Bis es soweit ist, bis wir diese Krone haben, bis wir auf diesem Thron sitzen, heißt es, dran zu bleiben, Leute. Ich möchte da langsam zum Schluss kommen mit dem Paulus. Kennt ihr den Paulus? Wow! Der Haudegen Gottes. Er sagt in Philipper 3,12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte, schreibt der Paulus, und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, sagte Paulus, das Ziel schon erreicht zu haben. Einst aber tue ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und jetzt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wow! Teilhaber an der himmlischen ewigen Welt! Paulus, der 2/3 des Neuen Testamentes geschrieben hat, der gesteinigt worden ist und weiß nicht alles, er sagt, ich habe es noch nicht geschafft, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich konzentriere mich darauf, völlig in die göttliche Berufung zu kommen. Wow! Und deswegen hat er in diesem größten, herrlichsten Gebet, das wir im Epheser finden, dann geschrieben den Ephesern, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Vaters, des Herrn Jesus Christus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch denn was gibt? Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn besser erkennt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Und was für ein reiches, was für ein wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Verstehen wir das? Gott möge uns die Augen des Herzens öffnen, um uns mit den Worten von heute zu sagen, damit wir erkennen, dass das Paradies nicht eure Endstation ist, sondern dass Gott viel, 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 viel mehr und Größeres für euch vorbereitet hat. Deine größte Berufung ist es, in Ewigkeit Sohn und Gottes zu sein, immer mehr verwandelt in sein Bild, sein Ebenbild, der einfach ausstrahlt. Und das hat Gott für dein Leben bestimmt, dass du ein Sohn bist, eine Tochter Gottes, umgestaltet in sein Bild. Denn das brauchst du, mit ihm regieren zu können. Ein Riesenpotenzial. Haben wir das verstanden? Und wenn du Jesus betrachtest, dann siehst du immer etwas, was dir noch fehlt. Stimmt das? Schau nicht zu deinem Nachbar, oder? Da findest du noch viele Kanten und Ecken. Aber schau auf Jesus. Und dann siehst du, da gibt es noch ein paar Dinge, die noch anders werden müssen, oder? Schau nicht wie Paulus zurück, sondern nach vorne. Bereite dich hier auf dieser Erde darauf vor. Gott mutet dir gewisse Probleme und Hindernisse an. Aber nicht, um dich zu überwinden oder zu besiegen, sondern dass du merkst, dass du mit ihm mehr als ein Überwinder bist. Dass du mit ihm lernst, diese Dinge anzugehen. Dass du lernst, auf dieser Welt zu regieren und zu überwinden, diese kleinen Dinge. Und es werden größere kommen. Und dann ist es manchmal schwer zu überwinden, oder? Dann ist es manchmal schwer zu herrschen. Aber da hat uns Gott auch zusammengetan als Leib, als Gemeinde, dass wir einander helfen. Deswegen haben wir die Lebensgruppen, nicht um fromme Bibelworte auswendig zu lösen, sondern dass wir lernen miteinander, die Probleme und die Herausforderungen unseres Lebens zu bewältigen. Haben wir verstanden, wie wichtig das ist heute Morgen, dass wir unsere Identität kennen. Dass wir wissen, wir sind berufen zu überwinden, zum Siegen und zu herrschen. Denn das Beste kommt noch. Halleluja. Eine große Bestimmung. Bleib nicht stehen wie Paulus, sondern geh, wie er das vorgesagt hat, voran. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand, seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in alle künftigen Generationen. Gott hat dich berufen, dass du regierst und herrschst. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott, und sie werden über die Erde herrschen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir staunen und wir werden klein, Jesus. Wir haben nichts an dem dazu getan, Herr. Wir sind gerettet einzig aus Gnaden, Herr. Weil du aufgestanden bist, weil du etwas gemacht hast, weil du in den Riss getreten bist. Und hast uns von einem abgrundtiefen Minus zu einem gigantisch hohen Plus geführt, in dem wir deine Söhne und Töchter werden durften, Herr. Gerettet für alle Ewigkeit. Berufen schon jetzt mit dir zu leben auf dieser Welt. Herr, wir möchten ganz neu diese Berufung annehmen, dieses Vorrecht annehmen, dir ähnlich werden zu dürfen, Herr. In der Liebe, im Gehorsam, in der Treue, in so vielen Dingen, Jesus, in unserem Umgang mit unseren Nächsten. Gib uns die Gnade, dass wir nicht stehen bleiben. Gib uns die Gnade, dass wir diese hohe Berufung immer wieder vor Augen haben und dass wir sie annehmen, Herr. Und danke für diese Zeit, wo wir mit dir dann zusammen sein dürfen. In alle Ewigkeit. Jesus, wir sind nie würdig, Engel zu richten, Herr. Wir sind nie würdig, irgendwelche Dinge zu machen. Und deswegen möchten wir jede Krone dir niederlegen und sagen, es ist nur wegen dir, Herr. Und wir danken dir, dass du uns heute Morgen, ja vielleicht ein bisschen harsch angesprochen hast. Aber weck uns auf, Jesus. Dass das, was schläft, einfach aufweicht. Und dass wir bereit werden, dir zu begegnen. Denn die Posaunen werden bald schallen, Herr. Und wir möchten bereit sein, Herr. Und wir möchten nicht als Vagabunden, Herr, von dir erfunden werden, sondern als solche, die jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden durch deine Gnade. Und wir danken dir, dass wir lernen dürfen zu dir. Wir danken dir für die Schwierigkeiten unseres Lebens, Herr. Und wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, Jesus, denn deine Last ist leicht, Herr. Du möchtest uns zum Frieden bringen, Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wort. Auch wenn es heute nicht Schokoladenpudding war, sondern derbe Speise. Aber Herr, manchmal tut das uns auch gut und wir danken dir dafür. Halleluja. Amen. Ich möchte noch ein letztes Lied singen miteinander und dann wird Peter abschließen.